Fantasievoller Umgang mit Legasthenie. Ein Beispiel aus der logotherapeutischen Praxis. Kaum hatte Karl auf dem Stuhl Platz genommen, beugte er sich nach vorne und vergrub das Gesicht in seinen Händen. »Was ist denn los, lieber Karl?«, fragte ich ihn. Mehrere stationäre Aufenthalte auf einer psychiatrischen Abteilung bewirkten kaum eine Verbesserung im Hinblick auf Karls schwere Depression. Gemäß dem Diagnosemanual ICD-10 war er an einer schweren depressiven Episode ohne psychotische Symptome erkrankt. Wiederholt verließ er das Krankenhaus auf Revers, weil er sich durch die Fülle an Therapien überfordert fühlte.
Überall soll ich etwas schreiben oder muss so viel erzählen. Ich kann das nicht.
Insbesondere das Schreiben stellte für ihn ein enormes Problem dar, denn er hatte eine Leserechtschreibschwäche. Im psychiatrischen Befund stand geschrieben, dass Karl an einer therapieresistenten Depression leiden würde. Trotz einer antidepressiven Medikation unternahm Karl 2 Suizidversuche, die zum Glück misslungen sind. Dennoch lehnte er jeden stationären Aufenthalt im Krankenhaus ab. Hilfreich erwies sich eine Psychotherapie, bei der die Sitzungen im Abstand von jeweils 2 Wochen durchgeführt wurden. Karl konnte wieder Aufgaben für sich entdecken, die es wert waren, nach dem Erwachen aus dem Bett zu steigen, trotz zeitweilig massiver Antriebsschwäche. Da waren seine Hühner, die darauf warteten, dass Karl ihnen am frühen Morgen endlich die Stalltüre ins Freie öffnete, und 2 hungrige Katzen. Auch das Schwein, das auf einem benachbarten Bauernhof lebte, grunzte ihm freudig entgegen, wenn er mit einem Trog frisch gekochter Kartoffeln zu ihm unterwegs war. Er hatte wertvolle Aufgaben und infolgedessen auch eine Tagesstruktur gefunden. Vor allem der Herbst und der Winter. In diesen Monaten mussten die Arbeiten rund um das Haus witterungsbedingt unterbrochen werden, waren kritisch bezüglich einer Verschlechterung seiner depressiven Stimmungslage. Um einer solchen vorzubeugen, besuchte er einmal in der Woche das Männerturnen und nahm regelmäßig an einer Wassergymnastik für Senioren teil.
»Ich habe so ein Problem, weil ich nicht so viel rede.«
Karl, 64 Jahre, war ein herzensguter, bescheidener und sehr ruhiger Mann. Er wuchs in ärmlichsten Verhältnissen auf. Sein Vater litt zeitlebens an einer Depression. »Karl, warst du denn jemals ein Vielredner?«
»Nein, das war ich nie.«
Karl beantwortete Fragen überwiegend mit
»Ja«
oder
»Nein«,
manchmal mit
»Ich weiß es nicht«.
Auch auf erzählgenerierende offene Fragen antwortete er meistens kurz und bündig. Am Gespräch war er stets sehr interessiert, doch war die Scham, einen Fehler beim Sprechen, beim Lesen, Schreiben oder Rechnen zu machen, sein ständiger Begleiter. Schon bei unserer ersten Begegnung begrüßte mich Karl mich.
»Grüß dich, Gott!«
Ein Sitzen hätte eine hinderliche Distanz geschaffen und hätte dem Aufbau einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung im Wege gestanden.
»Das Problem ist, dass mich niemand versteht.«
Ich versuchte, mit ihm herauszufinden, woran er dies erkennen würde oder ob nur er sich selbst in dieser Weise wahrnimmt.
»Ich weiß es nicht.«
Ich erinnerte ihn an einige Gespräche, die wir in den letzten Monaten geführt und in denen wir oft herzhaft gelacht hatten, weil Karl so liebe und lustige Geschichten von den Tieren erzählte. Dann erinnerte er sich an seine Schulzeit.
Ich bin in der ersten Klasse sitzen geblieben, weil ich nicht schön sprechen konnte.
Seine Lehrerin hatte gesagt, er wäre für die Schule zu dumm. Und wie ging das dann für dich weiter?
Dann bin ich in der dritten Klasse wieder sitzen geblieben, weil ich so dumm war.
Er sagte dies völlig emotionslos, so als wäre es ein Faktum, dass er nicht schön sprechen könne und dumm sei. Doch es kam noch mehr Trauriges zum Vorschein.
Die vierte Klasse habe ich zweimal wiederholen müssen.
Ich war betroffen von seinen Ausführungen. Zweimal, Karl? Wie hast du das nur ausgehalten? Wer hat dir da durchgeholfen und dich unterstützt? Kurz nachdem er die vierte Klasse Volksschule erreicht hatte, tötete sich sein Vater mit einem Schuss in den Kopf. Niemand hatte für Karl Zeit.
Ich war ja schon so viel größer als die anderen und konnte noch immer nicht schreiben und rechnen. Lesen war auch ganz schwer für mich.
Seine Schullaufbahn endete im Alter von 14 Jahren. Danach war er bis zu seiner Pensionierung als Hilfsarbeiter tätig gewesen, war ehrlich, anständig und sehr, sehr fleißig. Nun hatte er 9 Enkelsöhne. Simon war 5 Jahre alt und flehte seinen Opa an, ihm Geschichten vorzulesen. Karl geriet unter massiven Stress.
Ich habe jahrelang nichts mehr gelesen.
Wenn ihm bevorstand, ein Dokument bei einer Behörde unterzeichnen zu müssen, schlief er viele Nächte zuvor unruhig und konnte nicht wie sonst durchschlafen. Um mir ein Bild davon zu machen, ob Karl sich beim Lesen über- oder unterschätzen würde, reichte ich ihm eine Kurzgeschichte, die von einem Mops namens Henry handelte und in einfachen Worten verfasst war. Dies war auf Basis der guten zwischenmenschlichen Beziehung leicht möglich, denn Karl hatte keinerlei Sorge vor Abwertung meinerseits, dessen konnte er sich sicher sein. Wenn Karl auch nach einigen Zeilen etwas flüssiger lesen konnte, so wäre aufgrund des langsamen Lesens das Erkennen eines Sinnzusammenhangs für seinen 5-jährigen Enkelsohn Simon dennoch nicht möglich gewesen. Simons Fragen hätten ihn gewiss beschämt. Wir versuchten einen anderen Weg. Ich erzählte Karl von der süßen Enkelin meines Mannes, mit der ich ein Einschlafritual gefunden hatte, das uns beide beglückte und auch verzauberte. Wir kuschelten uns zusammen, schalteten das Nachtlicht an und erfanden gemeinsam eine Fantasiegeschichte. Es genügten meine einleitenden Worte, es war einmal, und schon rief die kleine Emma begeistert aus, eine Prinzessin! Es sprudelte nur so aus unseren Quellen der Fantasie, da musste Karl herzhaft lachen. Nun versuchten wir beide dasselbe. Ich begann. Es war einmal ein Frosch.
Der Frosch war eigentlich ein König, den ein Zauberer zu einem Frosch verzaubert hatte.
Verzaubert zu einem Frosch? Wie kam es wohl dazu, dass ein König zu einem Frosch verzaubert wurde?
Weil er sein Volk hungern gelassen hatte.
Stattdessen füllte er seine Schatzkammern in seinem Palast.
Und er wurde sehr dick.
Karl glaubte, Hochdeutsch sprechen zu müssen, was den Redefluss unterbrach, weil er ständig nach den richtigen Worten suchte. Lass uns einfach im Dialekt reden. Simon redet eh auch kein Hochdeutsch, lieber Karl. Von da an war es ein leichtes, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Der Einfachheit halber wird der Fortgang der Geschichte weiterhin dialektfrei wiedergegeben. Ich fuhr fort. Doch der Fluch konnte nur durch einen Menschen wieder gelöst werden. Nur ein Mensch hatte dazu die Macht.
Das war seine Frau. Sie weinte am Brunnen um ihn. Als eine Träne auf den Frosch fiel, verwandelte er sich wieder in einen König.
Da stand er wieder in seiner purpurroten Robe und war glücklich, kein Frosch mehr zu sein.
Und die Frau war auch glücklich.
Wahrscheinlich fragen sich die Menschen, ob der König aus dieser Erfahrung etwas gelernt hatte.
Ja, die Bauern mussten nicht mehr die Hälfte der Ernte abliefern, sondern nur noch ein Zwanzigstel.
Und das Volk litt keinen Hunger mehr. Alle Menschen hatten genug zu essen.
Der König hatte sich in einen guten Menschen verwandelt.
Und die Moral aus der Geschichte?
Jeder Mensch kann sich ändern und anderen Gutes tun.
Karl blickte mich in einer Weise an, als hätte er sich soeben selbst übertroffen, ohne das Geschehene noch fassen zu können. Und? Wie war das jetzt für dich, Karl?
Es geht. Ja, es geht sogar leicht.
Er war zufrieden und unheimlich stolz auf sich. Gemeinsam eine Fantasiegeschichte zu entwickeln, bereitet Freude, fördert den Dialog, das Denken und Sprechen in Bildern. Darüber hinaus treten gar Lebensweisheiten zutage. Die Geschichte, die Karl entwickelte, hatte einen biografischen Bezug. Trotz vielfacher und tiefgehender Kränkungen, etwa jene in der Schulzeit, hatte er den Glauben an das Gute im Menschen nicht verloren, denn
jeder Mensch kann sich ändern und anderen Gutes tun.
Obwohl der Schmerz, den er durch seine Lehrerin in Kindheitstagen erfahren hatte, tief saß, so vermochte diese Erfahrung in ihm dennoch nicht den Glauben und die Hoffnung an das Gute zu zerstören. Die weinende Frau des Königs repräsentierte Karls Ehefrau. Sie hatte auch schon viele Tränen um ihn geweint, weil die Krankheit ihr beinahe den Mann genommen hatte, der er einmal war. Sie lebte in der Angst, dass Karl nach einem Spaziergang nicht mehr zu ihr zurückkommen würde. Mit einem Suizid hätte er ihr einen furchtbaren Schmerz zugefügt. Die Liebe zwischen den Eheleuten hatte Karl schon oft geholfen, sich für das Leben zu entscheiden. Menschen mit einer schweren Depression brauchen Beziehungen und Mitmenschen, die ihnen glaubwürdig vermitteln, wie bedeutsam sie sind, wie sehr sie geliebt werden. Wohl war es eine Träne von Karls Frau, die am Brunnen saß und um ihn weinte. Diese Träne berührte und vermochte Heilsames auszulösen. Die Wandlung vom Frosch zum König versinnbildlichte unter anderem auch die psychische Kraft, die sich in Karl im Laufe der letzten Jahre entwickelt hatte.